Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Heute ein sehr interessantes Thema. Grundzüge der chinesischen Medizin, Hoffnungen und Grenzen. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin seit 2009 Gastgeberin im Kepler-Salon. Und heute, Sie werden es nicht glauben, heute habe ich meinen 50. Kepler-Salon als Gastgeberin.
Oh.
Dankeschön. Ja, ich möchte mich zum Anfang bei den Subventionsgebern Stadt und Land herzlich bedanken, dass der Kepler-Salon weitergeführt werden kann, auch unseren Sponsoren und natürlich dem Verein Freunde Kepler-Salon, die unermüdlich beitragen, dass wir sozusagen Mitglieder bekommen, die einen kleinen Beitrag leisten, 25 Euro im Jahr. Und wenn Sie den Kepler-Salon auch unterstützen wollen, das Anmeldeformular ist aus der vorletzten Seite im Programmheft zu finden. Wir nehmen es auch gleich entgegen, wenn Sie heute an der Bar das noch ausfüllen, würden wir uns sehr freuen. Ich möchte, nachdem viele Leute noch nie da waren, wie ich sehe, oder zumindest einige doch zum ersten Mal hier sind, der Kepler-Salon ist ein Salon, man kann aufstehen und an der Bar sich Getränke holen während des Vortrags. Es ist ganz unkompliziert. Das wäre das eine. Und nachher haben wir bis 22 Uhr auch noch geöffnet. Können Sie sich mit Freunden noch unterhalten oder mit unserem Gast. Dann, wenn Sie Fragen haben nach dem Vortrag, warten Sie bitte, bis Sie das zeigen, geben Sie mir ein Zeichen und warten Sie, bis Sie das Mikrofon haben. Es wird jeder Kepler-Salon aufgezeichnet und damit wir die Fragen natürlich auch dann im Programm haben, ist das ganz wichtig. Also ein Zeichen geben und warten und ordentlich reinsprechen, nicht irgendwie halten, sonst macht es keinen Sinn. Ja, das wäre so. Ja, wenn Sie das Programm gerne hätten, Sie können sich dort, da ist eine Liste, da können Sie sich eintragen, da bekommen Sie auch den Newsletter, wenn Sie wollen. Also Sie sind am besten informiert. Mein Gast ist heute, das freut mich sehr, Frau Dr. Margot Hackl. Sie ist geboren 1960 in salzburgischen Abtenau.
Muss die Jahreszeit sonst gesagt werden?
Es steht da, es wird wahrscheinlich auch in der Hälfte sein. Nein, das ist ja was Positives, weil man weiß jetzt schon so lange Erfahrung, nicht? Über Danke. 20 Jahre schon in dieser Disziplin tätig ist. Das ist ja was äußerst Positives. Ich sehe das nicht so. Sie hat ihren Turnus nach dem Medizinstudium in Wien, hat sie in Linz im AKH gemacht. 1996 hat sie das Akupunkturdiplom in Wien absolviert. Ausbildung gibt es einige, zweijährige chinesische Pharmakologie in Amsterdam bei Professor Ted Kapczuk, auch an der Harvard-Universität. Studienaufenthalt in China, in Chengdu, TCM-Hospital, 2006 war das. Und mehrere Seminare in Deutschland und Italien und Schweiz. Qigong-Diplom bei Dr. Wenzel in Schwarzach war das 2008. Ja, und seit 1996 hat sie ihre eigene Praxis als Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt eben TCM. Herzlich willkommen. Ich darf du sagen, wir haben uns einmal bei einem schönen Fest hier im Hause kennengelernt. Bitte, ja. Um deinen Vortrag.
Also mal vorerst herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen und mich freut es sehr, heute hier zu sein. Für mich ist es nicht weit, ich brauche nur 3 Stock runtergehen. Ich wohne im 4. Stock in diesem Haus und ja, mein Interesse für chinesische Medizin begann eben schon vor 25 Jahren mit dem Einstiegsdiplom der Akupunktur, und ich bin dann immer weiter in diese Materie eingetaucht und war wirklich fasziniert von diesem Weg, so dass ich wirklich dann beschlossen habe, fast ausschließlich nur mehr chinesische Medizin auszuüben, und habe dann vor 20 Jahren eine Ordination eröffnet und heuer mein 20-jähriges Jubiläum gefeiert, und bin dann so rückblickend, habe ich festgestellt, dass ich schon 50.000 Akupunkturen durchgeführt habe.
Wahnsinn, ja,
und ich möchte Ihnen heute einfach die Grundzüge der chinesischen Medizin vermitteln und Sie wahrscheinlich auch ein bisschen verwirren, weil diese Vielheit an Informationen anfänglich seltsam erscheinen mag. Aber vielleicht gehen Sie zum Schluss raus mit ein bisschen Klarheit, was die chinesische Medizin ist. Die chinesische Medizin ist eine holistische Methode. Holistisch heißt ganzheitlich. Man betrachtet den Körper, den Geist und die Seele nicht als isolierte Medien, sondern in seiner Gesamtheit. Und in China spricht man von Gesundheit ist Harmonie, ein dynamisches Gleichgewicht. Und Krankheit natürlich eine Disharmonie. Es ist immer bezogen auf. Die Basis, das philosophische Konstrukt, das sehr wesentlich ist für die Therapie letztendlich, ist die Theorie von Yin und Yang. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass Yin und Yang materielle Substanzen sind oder eine mythische Figur darstellt, sondern es sind einfach Möglichkeiten, Dynamik zu beschreiben. Und wie man hier sieht, dieses Zeichen ist Ihnen vielleicht allen bekannt, dieses typische Yin-Yang-Monade mit den Polaritäten Yin und Yang. Und wie Sie vielleicht wissen, ist Yin der Schatten, die Kälte, die Ruhe, das Passive, das Weiche, das Nachgiebige, bezogen auf die Natur, die Erde, das Innere, unten und so wie jetzt die Jahreszeit, der Winter. Und der Gegenpol dazu ist dann Yang mit der Sonne, der Helligkeit, der Aktivität, dem Licht. Der Beginn des Frühlings ist der Ausdruck des zarten Yangs, das zu wachsen beginnt. Und man sieht immer in der TCM eine Polarität. Es gibt nie ein Ding für sich, sondern es ist immer relativ gesehen. Zu viel Yin bedeutet Harmonie auf Kosten des Fortschritts. Dann bleibt man nur stehen, ist Stillstand, das ist auch nicht gut. Und Yang ist Dynamik auf Kosten der Stabilität. Wenn man nur Bewegung, 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 dann löst sich das los von der Substanz. Ganz wichtig, ist ein bisschen theoretisch jetzt vielleicht, sind die vier Aspekte von Yin und Yang. Es geht immer um die Relativität. Jedes Ding jedes Yang hat auch einen Yin-Aspekt und jedes Yin hat auch einen Yang-Aspekt. Und die unterstützen sich gegenseitig oder begrenzen sich oder verbrauchen sich. Das ist dann wichtig in der Praxis, wenn man spricht von einer Yin-Fülle oder einer Yin-Lehre oder Yang-Lehre oder Yang-Fülle. Und hier gibt es wiederum einen quantitativen Prozess, der sich wieder umwandeln kann in eine Harmonie. Und ein qualitativer Prozess kann durchaus dann bedeuten, dass Yin verbraucht wird. Wenn eine lange Erkrankung besteht, dann geht das auf Kosten des Yins und man hat einen Yin-Mangel. Und das ist dann relativ schwer zu therapieren. Also mit Akupunktur alleine zu wenig. Da würde man dann schon die chinesische Kräuterheilkunde dazu brauchen, um schwere Defizite in der Substanz zu beheben. Ja, ein kurzer Überblick, welche Methoden gibt es in der TCM. Also die bei uns bekannte Akupunktur, die wurde 1970 von Professor Bischko in Wien eingeführt, und er war der Erste dann, der die Akupunkturausbildung angeboten hat und auch ganz Feuer und Flamme war und erzählt hat von Akupunkturanalgesien in China, die also ohne Narkosemittel, Tonsillektomien, also Mandelentfernungen durchgeführt wurden, nur mit Akupunktur. Und ein großer Schwerpunkt in der DCM sind die Kräuterheilkunde, die jetzt zunehmend Akzeptanz findet, wo es noch relativ lange gedauert hat, bis das auch von den Kollegen sozusagen auch anerkannt wird und so auf der Art, na, das ist halt eine Kräuterküche, aber das ist richtig Medizin. Und natürlich mein Lieblingsthema Qigong kommt aus der chinesischen Medizin. Wie man weiß, Qi ist die Substanz, die in uns sich bewegt und fließt und konzentriert fließt in den Meridianen, und Gong heißt bewegen. Das heißt, das ist eine Methode der Prophylaxe im Wesentlichen, um seine Gesundheit zu erhalten und die Niere, sagt man in der chinesischen Medizin, die Substanz zu stärken. Schröpfen und Moxa sind Teilbereiche. Moxa, das ist hier, das sind diese Moxa-Zigarren, das kennen Sie vielleicht, das ist ein Beifuß, das ist so gepresst. Wenn Patienten Kältesyndrome haben, dann muss man die Punkte, die man normalerweise mit der Nadel sticht, dann mit der Moxa-Zigarre behandeln.
Und wie das funktioniert, hören wir nachher. Ist das?
Ja, okay. Sollen wir eine Moxa-Behandlung durchführen? Okay, hier nur kurz zum Aufheitern ein bisschen, wie schaut das aus? Ja. Und dann gibt es Teilbereiche der Akupunktur, die Ohrakupunktur, die für akute Syndrome sehr hilfreich ist. Das ist ein Foto, das ich gemacht habe in Chengdu. Riesigste Kräutermärkte, wo es alles Erdenkliche gibt, von Schlangen über Schildkröten, Panzer. Und wir verwenden jetzt in der chinesischen Medizin hauptsächlich Kräuter und eventuell Mineralien und keine wilden Tiere mehr. Das ist auch ethisch jetzt nicht vertretbar. Hier sieht man es noch, was sie da so verkauft haben. Geckos zum Beispiel wurden gegeben bei Asthma mit großem Erfolg. Ja, das ist die Schröpfkopfmethode, die kennen Sie vielleicht eh schon alle. Hier am Rücken angewandt, hier verläuft ein ganz wesentlicher Meridian, der Blasenmeridian, der alle Zustimmungspunkte trägt, um die Information zu dem inneren Organ zu bringen. Also es gibt einen Zustimmungspunkt für die Niere. Wenn man Nierenerkrankungen hat, dann nimmt man diesen Punkt hier. Also über den Blasenmeridian ist es möglich, viele innere Krankheiten, einen Zugang zu den inneren Krankheiten zu entdecken und dann zu behandeln. Hier ist eine Moxa-Behandlung mit einem Moxa-Kegel. Das legt man dann auf eine Ingwerscheibe. Stärkt das Qi. In China sagt man auch, man sollte keine Reise beginnen, ohne nicht vorher den Magen 36, in dem Fall, das ist der Hauptpunkt für Qi, mit Moxa behandelt zu haben, weil man dann gestärkt ist und eine bessere Immunantwort hat. Auch so kann man dann moxen, indem man diese Moxa-Zigarre ein Stück abschneidet und auf die Nadel steckt und die Wärme gezielt hineinführt. Wesentlich in der TCM ist die Beobachtung, die exakte Beobachtung, auch in Zusammenschau mit der Natur. Wie sind die äußeren Verhältnisse, spielen eine große Rolle. Vor allem der Wind ist ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist in der Praxis auch. Man fragt, dann sind Sie windempfindlich, und dann weiß ich schon, in welche Richtung die Therapie gehen muss, oder der Patient oder die Patientin hat zum Beispiel Migräne, Und dann weiß man, was da zu tun ist, wenn sie windempfindlich sind. Ja. Dann Kälte, Hitze, Sommerhitze, Nässe ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, der zu einer Disharmonie im Körper führen kann. Man stellt sich ja so vor, dass der Mensch sozusagen das Miniaturuniversum ist. Ja. Man kann das wie eine Folie von der Natur in den Körper umlegen. Und zu den äußeren Krankheitsursachen, natürlich, nachdem es eine holistische Methode ist, die 6 inneren Krankheitsursachen, die zu wirklich manifesten Krankheiten führen können, wenn eine Emotion sich sehr lange manifestiert. Es ist normal, dass man einen Ärger hat oder dass man sich fürchtet oder dass man mal Sorge hat oder traurig ist, ja, aber wenn das übermäßig lang bestehen bleibt, dann führt das zu einer Disharmonie. Bei Trauer zum Beispiel, sehr lange anhaltende Trauer habe ich sehr oft in der Praxis erlebt. Da sagt man, das wird zugeordnet der Lunge. Dann habe ich Patienten mit Lungenentzündung zum Beispiel, wenn durch den Verlust eines Partners. Und das ist auch eine Domäne der TCM, dass man sehr genau beobachtet. Also man im Vergleich zum westlichen Arzt, der analytisch denkt und in die Tiefe hineinschaut, schaut der chinesische Arzt sozusagen die Gesamtheit eher in der Horizontale an, wie ein Netz, das alles miteinander verbindet und es ist verwoben ist. Wir haben 2 äußere Parameter, wo wir einen Eindruck bekommen, wie die Situation, wie die Disharmonie des Patienten ist, indem wir die Zunge genau anschauen. Und hier gibt es wieder spezielle Organmanifestationen. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber sehr oft sieht man bei Leber-Gallenblase am rechten Rand, dass die Zunge rot gepunktet ist. Und hier, dann weiß ich, es gibt hier eine Disharmonie im Lebermeridian. Und dann schaut man sich den Belag an. Wenn der Belag zum Beispiel sehr dick ist, dann weiß ich, es gibt Feuchtigkeit. Es ist vielleicht Müdigkeit da. Es ist ein Schweregefühl da. Die Muskeln sind schwach. Ja. Es ist Kälte da. Es ist Antriebslosigkeit da. Das sieht man dann am Zungenbelag. Oder das Gegenteil, natürlich die Hitze. Hier zum Beispiel die rote, geschälte Zunge würde auf einen Yin-Mangel schließen lassen, wo typische Symptome Schlaflosigkeit wären zum Beispiel oder heiße Füße. Der Patient oder die Patientin muss die Füße aus der Bettdecke herausstrecken, weil sie es nicht aushält, weil es zu heiß ist. Das ist ganz ein glänzender, belaglose Zunge. Es gehört ein bisschen Belag, ist normal. Und wenn der ganz weg ist, ist das ein Zeichen der Erschöpfung. Hier eine Zunge, wo man sich denken würde, ja, da ist in der Mitte ein Riss, könnte man sagen, hat eine Disharmonie des Magens, so wie wir das gelernt haben. Aber man muss da auch immer vorsichtig sein in der Bewertung. Es kann auch eine angeborene Zunge sein und die hat dann nicht diese Aussagekraft als ein Riss, der sich im Laufe des Lebens entwickelt. Wie man sieht, der Einstein hat eine rissige Zunge und hat Meisterleistungen vollbracht. Also man darf nicht alles so ganz akribisch ernst nehmen und sich gleich denken, oh Gott, jetzt habe ich so eine Zunge, jetzt bin ich todkrank. Ja? Und die zweite Informationsquelle ist die Pulstastung, die hier nur ganz kurz möchte ich darauf eingehen. Man schaut, wie tief ist der Puls oder ist er mehr an der Oberfläche und fehlt die Wurzel oder ist er sehr schnell, hat er eine Breite oder ist er sehr zart oder ist er unterdrückbar und schlüpfrig. Also das sind Qualitäten, die in Summe dann ein Bild ergeben, wie der Patient dann behandelt wird, ja. Es gibt links und rechts 3 Pulstaststellen, die jeweils auf Information eines Organs hinweisen. Ja, das zweite therapeutische Konstrukt abseits des Yin und Yang Konzepts ist die fünf Elemente Lehre oder die fünf Elementen Phase, die etwas später erst entstanden ist. Das Yin und Yang Konzept geht zurück auf das 7. Jahrhundert vor Christi. Und die Fünf-Elemente-Lehre hat sich dann erst 200, 300 vor Christi entwickelt, ungefähr parallel zu dem, wo Aristoteles und Empedokles auch ihre Naturbeobachtungen durchgeführt haben. Also in diese Zeit fällt auch die Entstehung der Fünf-Elemente-Lehre. Und hier ist es wieder wie eine Folie, wo man die Naturbeobachtung in die Organkonstruktion des Menschen hineinlegt. Das werden wir dann versuchen, noch ein bisschen genauer zu erklären. Also wenn wir jetzt links schauen, Leber, Galle entspricht dem Frühling, ist das Holzelement und der Wind, von dem ich zuerst schon gesprochen habe. Und hier geht es immer darum, dass die Elemente im Ausgleich sind, dass keines gestaut ist oder in einem Defizit ist. Ja, es ist immer wieder eine Fütterung, das eine Element füttert das andere oder nährt das andere. Ja, dann nährt das Holz das Feuer. Wenn man das jetzt so betrachtet, in der Natur brauche ich das Holz, um Feuer zu entfachen. Und wenn das Feuer sozusagen ausgelöscht ist, habe ich die Asche und dann geht das weiter zur Erde. Und die Erde birgt Mineralien oder Metalle. Das heißt, wir haben dann den Übergang von der Erde zum Metall. Und das Metall diffundiert Wasser. Und Wasser brauche ich wiederum, damit das Holz oder die Bäume wachsen können. Ja, das ist jetzt der Versuch, den Ablauf in der Natur zu erklären und das dann zu übersetzen auf unsere inneren Organe. Und hier wiederum nur kurz, die Emotionen spielen eine wesentliche Rolle. Wenn man hier auf das Grüne schaut, das ist die Leber und das Holz. Die Wut, die Aggression, der Ärger führen zu einer Disharmonie. Zum Beispiel Gürtelrose oder Migräne sind typische Krankheitsbilder oder typische Disharmonien des Lebermeridians, des Holzelementes. Oder übermäßige Freude. Freude natürlich bedeutet auch gesundes Herz, klarer Geist. Und klarer Geist bedeutet auch guter Schlaf. Das heißt, ich kann auch wieder das Vertrauen finden, dass ich meine Augen schließen kann und dass ich in die Ruhe hineinkomme. Ja. Manie wäre jetzt eine Disharmonie des Herzens zum Beispiel. Übermäßige Aktivität. Oder Sorge, hier das Gelbe, das ist so dieses Grübeln und dieses Misstrauen eigentlich. Das schwächt das Element der Erde. Das schwächt das Element Magen und Milz. Milz ist für uns oder für Sie vielleicht ein bisschen eigenwillig oder für uns Schulmediziner auch eigenwillig, weil hier nicht die Milz als Organ gemeint ist, sondern das Verdauungssystem insgesamt, auch der Pankreas. Ja, in der modernen Akupunktur heißt der Milzmeridian nicht mehr Milzmeridian, sondern Pankreasmeridian. Das ist adaptiert worden. Also das kommt einfach aus der Tradition heraus, dass das Milz sozusagen das Verdauungsfeuer beinhaltet. Hier noch einmal der Ablauf. Das Holz liefert Feuer. Feuer liefert Asche und wird zur Erde. Erde beherbergt das Metall. Metall diffundiert zu Wasser. Und Wasser braucht man wieder, um das Holz zu nähren. Ja, Metall im Sinne von ja, aber Metall im Sinne von Bodenschätze jetzt. Vielleicht kann man es so sehen, ja. Es ist natürlich, es gibt auch viel Kritik über die Fünf-Elemente-Lehre natürlich, weil es manches Mal natürlich in der Analytik etwas hapert, ja. Aber in der klinischen Arbeit ist es ungemein wertvoll. Das werden wir vielleicht ein bisschen schneller machen. Jedes Organ, das wird zu lange dann. Oder? Also die Lunge, was mag die Lunge jetzt von der Emotion her nicht? Das habe ich zuerst schon angedeutet, diese Flucht, den Rückzug, Flucht in die Einsamkeit, in die Isolation. Und das Positive heißt dann trotzdem Ja zum Leben, auch wenn ich viel Trauriges hinter mir habe, zu entscheiden. Ich gehe trotzdem, ich entscheide mich, dass ich trotzdem in die Freude komme wieder, ja. Und das ist auch immer sehr wesentlich und hier kann die DCM in der Prophylaxe sehr viel empfehlen. Punkto Nahrungsmittel, hier ist es ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, wo man genau schauen kann, je nachdem, wo die Disharmonie steht, welche Nahrungsempfehlung dann gegeben wird, ja. Hier für die Lunge, fördernde Nahrungsmittel ist Reis, natürlich Wurzelgemüse. Und was die Lunge nicht mag, ist eh klar, das ist Zucker und zu viel tierische Fette. Und zu wenig Wasser trinken, natürlich, dann kommt es zur Austrocknung. Die Niere spielt in der chinesischen Medizin eine große Rolle. Hier kommt aus der Tradition oder aus der Geschichte heraus, wird der Niere die Erbanlage zugeordnet. Qing nennt man das. Also das, was sich das Vorgeburtliche speichert, die Niere. Und das heißt in der chinesischen Medizin Qing. Und weiters ist die Niere dann wichtig für die Steuerung der Empfängnis und des Wachstums. Und der Reife und natürlich beim Altwerden der Verfall. Ja. Die grauen Haare, die trockene Haut. Und interessant, jedes Organ für sich hat einen Öffner. Und hier, wie Sie sehen, ist der Öffner der Niere das Ohr. Das heißt, in der chinesischen Medizin werden viele Ohren Erkrankungen oder auch Tinnitus zum Beispiel über die Niere behandelt. Und das ist durchaus, sage ich, ein sehr guter Ansatz, weil gerade beim Tinnitus hat man nicht sehr viele Möglichkeiten außer der Cortisoninfusion halt, und wenn das nicht wirkt, dann steht man da und sagt, na super, jetzt habe ich den Tinnitus, was machen wir jetzt, ja? Also das ist eine sehr wesentliche, das habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass das schon auch langsam geht, aber wenn man dranbleibt, das zu einem Erfolg führt. Hier wiederum kurz ein Überblick, die zugeordnete Emotion, was schwächt die Niere, was schwächt unsere wirklichste Substanz, ist lang anhaltende Angst. Und das Gegenteil davon natürlich das Vertrauen, von dem immer so viel gesprochen wird. Ich vertraue. Ja, das. Aber hier eher das Vertrauen in diesen Cycle of Life. Ich bin da, ich werde auch wieder gehen, aber es wird mir nicht diese große Angst machen. Ja. Die Angst, übermäßige Angst. Ja. Hier die Leber, das ist ein sehr, sehr wichtiger Funktionskreis für uns DCM-Therapeutinnen, weil es sehr gut behandelbar ist. Also Leberfunktionsstörungen sind deswegen gut behandelbar, weil die Leber zuständig ist für den glatten Qi-Fluss und, wie wir zuerst gehört haben, der Frühling stellvertretend für den Frühling ist, und hier geht es um Dynamik und Veränderung. Ja? Und deswegen sind Disharmonien im Leberfunktionskreis ein guter therapeutischer Ansatz hier gegeben. Und der Öffner der Leber ist das Auge. Also auch hier zum Beispiel wieder ein Link, Glaukom zum Beispiel, ja, kann durchaus eine Möglichkeit sein, über die Leberbehandlung das Glaukom zumindest zum Stillstand zu bringen, beziehungsweise vielleicht den Augendruck sogar zu senken, ja. Oder die ganzen Zyklusstörungen, Dysmenorrhen, Menstruationsbeschwerden, all das gehört zum Funktionskreis der Leber. Migräne, Leber-Gallenblase sind immer zwei Elemente, die zusammengehören. Gallenblasenmeridian verläuft daher hinterm Ohr. Und hier hat man sehr oft diese typischen Migräne-Attacken. Und das ist wunderbar von der Therapie her mit der Akupunktur zu beseitigen. Ja, was mag die Leber von der Nahrungsmittelaufnahme nicht besonders, ist natürlich so Fett und schwere Speisen, Alkohol, ist eh klar, und Süßigkeiten. Und die Empfehlung bei Leberfunktionsstörungen geht immer in sozusagen den Patienten oder die Patientin zu aktivieren, dass sie in die Bewegung geht, ja, dass sie vielleicht tanzen geht, also dass sie einfach nicht im Stillstand bleibt.
Passt jetzt zur Mahlzeit.
Genau. Der Tanz entstaut die Leber.
Und Zorn ist...
Genau, natürlich nicht so lange speichern und öffnen, rauslassen.
Und das sagt ja der Volksmund auch.
Ne? Ja,
das klar. Das geht man auf die Leber.
Genau, ja. Okay. Oder man sieht es auch in den Augen. Der Öffner der Leber ist das Auge, der Zorn funkelt raus. Ja, das ist... Ja, zu guter Letzt jetzt noch das Herz. Wird in der TCM den Blutbahnen natürlich zugeordnet und speichert den Geist. Die Klarheit. Die Inspiration. Der Öffner des Herzens ist die Zunge. Also Sprachstörungen zum Beispiel oder Stottern kann man in der TCM versuchen, über den Funktionskreis des Herzens zu beheben. Ja, kurz wiederum Emotionen natürlich, das Lachen, die Lust, die Freude. Was das Herz schädigt, ist die Eifersucht. Ja.
Ja. Aber
ein gutes Herz. Genau, das ist eine sehr, sehr schwere Geschichte. Ja. Fördernde Nahrungsmittel ist, ja, das ist jetzt vielleicht zu Pfirsich, würde ich hervorheben. Ja. Mais, großblättrige grüne Pflanzen, Mangold zum Beispiel wird empfohlen von unserer Seite her, Mangold zu essen. Ja, und jetzt noch einmal zurück ein bisschen zur Basis. Wie Sie hier sehen, Qi fließt in uns, Qi fließt speziell geleitet in den Meridianen. Und was ist Qi? Ist ein bisschen schwer zu erklären. Die Chinesen machen sich da jetzt nicht so viele, sage jetzt mal, wissenschaftliche Gedanken über die Fragestellung, was ist Qi? Das ist einfach so, ja. Aber man kann sagen, vielleicht Qi ist der Übergang von der Materie zur Nichtmaterie und hat auch viele verschiedene Bezeichnungen. Es könnte auch sein Atem, Hauch, Lebenskraft, Dunst, Dampf. Und das sieht man auch bei dem Bild oben, bei dem Kanji. Das besteht aus zwei Teilen. Das untere, wo Sie sehen, da ist das Kreuz und dann diese vier kleinen Striche. Das bedeutet, das ist das Getreidefeld, das hier sozusagen, wo angebaut wird mit dem Samen. Und das andere, der zweite Teil, ist sozusagen die Hinwendung zum Himmel. Ein bisschen schwierig, aber ja, hier so sollten unsere Leitbahnen ohne Qi-Stagnation, Qi-Blockaden, ohne Hindernisse fließen. Und jetzt zum Schluss komme ich noch zum für mich irgendwie sehr wichtigen Element, weil man hier in der TCM wirklich viel Empfehlungen geben kann, viel therapeutische Möglichkeiten hat, ist die Milz. Wo ich zuerst gesagt habe, das ist jetzt nicht wirklich die Vorstellung, dass das die Milz ist, sondern einfach das die Verdauung als solches. Ja, man nimmt da Nahrung auf und dann ist das wie, man stellt sich das in der TCM so vor, das ist dann wie eine Vase, wo alles hineinkommt. Das ist die Milz und der Magen und der Pankreas transportieren und filtern dann feiner weiter. Und deswegen ist es so wichtig, zu schauen, was fühle ich hinein in diese Vase, die nach oben geöffnet ist, vollen Vertrauens. Es wird mir alles gut tun, was ich esse. Und man sollte auch nicht jetzt zu viel Misstrauen haben und die Vase umdrehen und oben nur mehr ganz eng das machen, so wie es oft sehr militante Nahrungsempfehlungen gibt. Aber sich schon sehr klar werden über das, was ist wirklich jetzt für mich gut, wie spüre ich das, was macht das mit mir und das für sich selber herausfiltern, was gut ist. Es gibt natürlich schon eine grobe Empfehlung in der TCM, das heißt Vorsicht mit Milchprodukten. Das ist Ihnen wahrscheinlich allen schon bekannt, dass die TCMler alle sagen, bitte keine Milch und keine tierischen Produkte, weil das so feucht macht, weil das so zäh macht und weil das Schleim macht. Und Schleim ist das Gegenteil von klarem Qi-Fluss. Es blockiert den Fluss in den Meridianen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass dann das wirklich alles zäh ist. Und das tastet man auch im Puls. Hier sagt man, der Puls ist schlüpfrig, ja. Und da gibt es eben diese Empfehlung, weg mit den Milchprodukten. Und auch oft bei den Kindern ist es dann sichtbar, dass dann der Schnupfen weg ist und dass sie keine Bronchitis mehr haben, wenn man hier achtsam ist. Ja. Und auch warmes Essen ist wichtig. Also diese, bis in den 80er Jahren hat es einmal so diese Richtung gegeben, dass man nur Rohkost zu sich nehmen sollte. Und das hat sich eigentlich, ja genau, das ist wirklich für die TCM eine Katastrophe, weil es einfach zur Müdigkeit, zur Abgeschlagenheit, zur Immunschwäche führt und zu einem Nachlassen des Verdauungsfeuers. Ja, die Emotionen wieder, die Milz stärken oder schwächen, hier das Grübeln, das Misstrauen, die Intoleranz auch in Zeiten wie diesen, kann man da auch sehr hinschauen. Was mache ich da, wie gehe ich mit dem um? Ja? Und fördernde Nahrungsmittel hier wiederum, natürlich Gemüse, alles gekocht, ganz leicht gedünstet, wenig Fleisch, wenig Süßigkeiten. Also die Kombination Milch mit Süßigkeit in Sieme ist sozusagen das, was man gar nicht so zuträglich ist. Und hier dann, das ist das, was ich in der Ordination eben sehr oft sehe, wenn das Verdauungsfeuer schwach ist, dann gibt's diese typische, dann frage ich, sind Sie müde nach dem Essen? Ja, ich muss mich sofort hinlegen. Okay, das ist dann eine schwache Milz, ja. Erschöpfung, Trägheit, Schleim, das Lieblingsthema der TCM, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall, Magenschmerzen natürlich und dann letztendlich eine Ansammlung von Feuchtigkeit bedeutet auch Übergewicht natürlich. Heißhunger, immer dann genau auf das, was eigentlich nicht so gut ist. Ja, die psychischen Symptome, wenn die Verdauung nicht gut funktioniert, ist dann so dieses typische Gedankenkreisen, dass die Patienten sehr oft sagen, ich kann eigentlich gar nicht raus aus dem Ganzen, immer wieder kreise ich, es fängt an und ich komme nicht raus. Es gibt keinen Anfang und kein Ende des Denkens, es lässt mich nicht los. Mangel an Vertrauen und vor allem Mangel hier, das ist zuerst einmal vom Urvertrauen der Niere gesprochen und hier zur Milz würde ich eher das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zuordnen und die Fähigkeiten dann in Fertigkeiten umzuwandeln. Und da habe ich hingeschrieben, übertriebene Sorge, das könnte auch ein Symptom der schwachen Mitte sein, dass man von sich wegschaut und sich sozusagen nur mehr um den anderen kümmert und daraus resultierend eigentlich Druck aufbaut, ja. Ja, hier noch einmal, wenn es uns wirklich gut geht und wir uns gescheit ernähren und uns reflektiert durch das Leben schreiten, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Ruhe, Ausgleich, Intuition, das ist immer so ein bisschen ein heikles Thema, weil man schneller mal sagen kann, na, das ist mein Bauchgefühl, deswegen habe ich jetzt so gehandelt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist nicht immer automatisch richtig. Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit. Ja, um zu zeigen noch einmal, vielleicht zum Abschluss, wie wir in der DCM jetzt eine Diagnose stellen im Vergleich jetzt zum westlichen Mediziner, der sagt, er macht eine Gastroskopie, sagt, okay, das ist jetzt ein Magengeschwür, dann gibt's ein Pantoprazol oder was auch immer, ja, was auch dann hilft meistens, also je nachdem, ob es jetzt richtig gestellt war oder nicht, aber in der DCM haben wir die Möglichkeit, eben verschiedene Disharmonien zu erkennen, je nachdem, welche Persönlichkeitsstruktur der Patient jetzt aufweist. Ja, wenn ein Patient kommt, der ein Magengeschwür hat und feuchte Hitze hat, das ist ganz ein anderer Typ als der mit der kalten Feuchtigkeit. Ja. Feuchte Hitze würde eher auf einen Patienten hinschließen lassen, der übergewichtig ist, der sehr hitzig ist, der sehr laut ist im Auftreten, vielleicht noch Hypertonie hat, ja, und die, zum Beispiel die kalte Feuchtigkeit, das ist wieder mein Patient, der antriebslos ist, herumliegt, ja, Kreuzschmerzen hat, dauernd auf die Toilette gehen muss und einfach depressiv ist, ja. Und da hat es eine Studie gegeben, die sieht schon sehr lange aus, aber das war auch beeindruckend hier. Das waren 66 Patienten, die da teilgenommen haben, die dann wirklich nur mit chinesischen Heilkräutern behandelt worden sind, entsprechend dieser Diagnosen. Und 55, glaube ich, sind dann wirklich nach 2 Monaten geheilt gewesen, ja, und der Rest war noch so ein bisschen indifferent, ja. Die haben zum Beispiel jetzt keine westliche Therapie bekommen. Ja, hier nur kurz Akupunktur, Magen 36 ist der Punkt, den man hier auch unterstützend anwenden würde bei Magengeschwür oder bei Energielosigkeit. Ginseng ist Ihnen vielleicht allen bekannt. Also die Heilkräutertherapie, jedes Heilkraut kann man auch zuordnen einem Akupunkturpunkt, mehr oder weniger. Ja, so wird eine Rezeptur zusammengestellt. Hier der Ginseng, hier die Pfingstrose, Leberbluttonikum bei Migräne. Sehr wertvoll. Ja, und jetzt so ein bisschen der Link zur Schulmedizin, warum die Ernährungsempfehlungen so wichtig sind. Hier geht es einfach auch darum, dass man Lebensmittel zu sich nimmt, die nicht zu einem schnellen Insulin, nicht zu einer schnellen Insulinausschüttung führen. Ja, das ist der Weg dann zur Downregulation und dann zum Diabetes Typ 2 zum Beispiel. Ja. Genau, das heißt Empfehlung auch hier wieder. Große Moleküle diffundieren langsamer. Also Amylose zum Beispiel, wenn sie für Getreide und diffundiert langsamer hinein. Das heißt, es kommt zu einer langsameren Insulinausschüttung und das ganze System ist dann nicht so überlastet. Insulinüberschuss, wissen wir eh alle. Was macht es? Adrenalinerhöhung, Cortisolerhöhung, Cholesterinerhöhung auch die Östrogene. TNF, der Faktor, Tumor, ein großer Faktor, und das CRP, also dieser Entzündungswert und Melatonin auch deutlich erniedrigt. Genau. Ja, Ernährungsempfehlung von der chinesischen Medizin her ist, man soll grundsätzlich einmal Freude haben beim Essen. Dann gibt's diese Empfehlung, einen warmen Frühstücksbrei zu sich zu nehmen. Das heißt, das nicht nur ansetzen in Wasser, sondern wirklich ein bisschen kochen. Genau, gute Sachen hineingeben, Mandeln, Nüsse und so weiter und den Apfel vielleicht schon mitdünsten. Warmes Essen, langsames Essen.
Slow Food.
Slow Food, genau. Gute Kohlenhydrate, die eben langsam ins Blut gehen mit einer langsamen Insulinausschüttung. Genau, gutes pflanzliches Eiweiß natürlich. Ja, und zu guter Letzt nicht zu spät essen am Abend, ja. Und nicht zu viel essen. Und zum Abschluss möchte ich einfach schon noch hinweisen auf die Wirksamkeit des Qigongs, wo ich zuerst gesagt habe, hier gibt es eine Möglichkeit, die Substanz zu erhalten, vielleicht sogar zu verbessern. Das setzt natürlich voraus, dass man das täglich übt. Es gibt keinen Effekt, wenn ich sage, na, ich mache jetzt einen Kurs und da gehe ich einmal in der Woche hin und dann hat sich das, sondern dann wäre wirklich so die Ernsthaftigkeit des täglichen Übens bringt einen guten Effekt. Und welche Effekte, Verbindung von Körper, Geist und Seele, wo wir wieder dann am Anfangspunkt sind, dass es eine holistische Methode ist und auch hier die Beruhigung des Geistes. Letztendlich führt auch von der Wirkung von Shen über Qi zu Qing, zur Substanzverdichtung. Ja, beruhigt die Disbalancen. Und bringt auch unter Umständen Verhaltensmuster zutage. Das heißt, es geht einem nicht unbedingt gleich sofort besser, sondern es kann auch einmal der Fall eintreten, dass man irgendwie sich komisch fühlt oder ja, irgendwie kommt Wut raus oder genau, stärkt das Immunsystem und stärkt das Vertrauen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, das war sehr viel Information, ja, glaube ich. Aber ich denke, es sind lauter interessierte Leute da. Da hinten habe ich schon eine Meldung, dort auch. Bitte Mikro. Erster, der Herr da hinten links. Von mir aus gesehen, ganz unten ein Stammgast.
Bitte. Ja, ich bin Chemiker und habe eine Frage und ja, eine ketzerische Bemerkung. Die Frage lautet, Sie haben zweimal den Satz gesagt, Metall diffundiert zu Wasser.
Ja, das ist mir selber aufgefallen. Wo ich gesagt habe, die fünf Elemente haben manchmal ein bisschen einen Holperstein, ja.
Ja, was heißt das?
Ja,
bitte. Metall?
Mit der Mikro.
Na, Moment. Was heißt das bitte? Metall?
Ja, erklären Sie mir das, Sie sind Chemiker.
Naja, in der Chemie kann ich es nicht erklären. Ja. Und die ketzerische Bemerkung, ich habe eigentlich alle Empfehlungen, vor allem was die Ernährung betrifft, ein Leben lang missachtet.
Ja.
Bin froh und munter und 88 Jahre.
Wunderbar. Ich freue mich für Sie. Super. Ja. So. Eine gute Konstitution, ja.
Kleiner Moment. Wenn wir darauf jetzt eine Antwort bekommen, dann geben wir das dieser junge Dame dort, dass das gleich irgendwie geklärt wird.
Nach der westlichen Wissenschaft ist es sicher problematisch von der Schulmedizin her. Es gibt den oberösterreichischen Forscher, also Forscher war ein einfacher Förster, Viktor Schauberger. Und er hat gesagt, dass der Wasserkreislauf der Erde ist also so wie bei uns der Blutkreislauf. Normalerweise geht das Wasser ganz tief in den Boden hinein, wird gereinigt, geht tiefer, verdampft und nimmt die Mineralien mit.
Das ist,
und ja, das danke, ist ja. Das Diffundieren,
ja, das Diffundieren von ja.
Wasser in Metall.
Wunderbar, danke, ja,
danke
vielmals.
Ja.
Das war der zweite. Danke, wunderbar. Moment, nein, Sie haben kein Mikro. Kleiner Moment, der Herr hinter Ihnen.
Ich hätte eine Wortmeldung zu dem Thema Qi, und zwar aus persönlicher Erfahrung. Und ich würde mich wirklich dafür interessieren, wie es euch allen geht. Wenn man in die Natur geht, wo Wald ist oder wo Wasser ist speziell, dann kann man in der Luft negative Ionen messen. Und es bestehen Aussagen aus wirklich jetzt der Wissenschaft, das kann man anscheinend feststellen, dass das blutdrucksenkend wirkt und erholungsfördernd. Also Erholung ist ein subjektives Gefühl von jedem Einzelnen. Ja. Aber wenn ich einen Bluthochdruckpatienten habe, wenn ich einen Menschen am Rande seiner Lebenskraft habe, dann muss ich doch auf erholungsverbessernde Maßnahmen Wert legen. Und damit müsste man auf die Natur Wert legen oder auf Bäume ja, grundsätzlich.
Das beinhaltet natürlich diese Empfehlung.
Ja, Linz schneidet gerade ein Zehntel des Baumbestandes um. Und es kümmert kaum jemanden, beziehungsweise reißt uns allen das Herz aus dem Leib. Und nur noch als kleines Stichwort aus der Apothekerzeit, apothekeranzeiger.de. Negative Ionen, Vitamine für die Luft. Wissenschaftler nehmen an, dass wir heute über die Luft so viel wissen wie vor etwa 70 Jahren über Nahrungsmittel. Als die Biochemiker dachten, dass Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate alles wären, was wir bräuchten. Also ich würde euch allen wünschen, wenn ihr leben wollt, riskiert nicht das gute Gene, habt wieder her da drüben, weil ich kenne Leute, die 100 werden und Kettenraucher sind, ja. Sondern umso später wir in diese vergiftete Umwelt geboren worden sind, bitte passt auf euch auf, weil es hat keinen Sinn zu leiden. Alles Gute.
Danke vielmals, danke.
Ich möchte jetzt noch was dazu sagen. Es gibt drei Arten von Qi. Das Nieren-Qi, dann das Nahrungs-Qi und das Atmungs-Qi, jetzt im Groben. Ja. Und hier gehe ich mit Ihnen natürlich d'accord, dass das Atmungs-Qi nur gestärkt wird, wenn man in die reine, klare Luft geht. Ja.
Wunderbar, bitte hier.
Mich hätte interessiert, Sie hatten Freude als Krankheitsursache angeführt.
Übermäßige Freude meinte ich hier. Es könnte sein, zum Beispiel, wenn man jetzt verliebt ist, ja, und einen langen Verliebtheitszustand hat, dann, das habe ich gemeint mit Herzklopfen, Herzrasen und so weiter. Ja, diese.
Ja,
ich kenne zwei Menschen, die haben extremsten Mundgeruch. Mhm. Und wir sprechen darüber und ich habe diese zwei Menschen weiter geschickt zu Ärzten, die mit chinesischer Medizin zu tun haben. Und sie haben dann Tee bekommen. Mhm. Aber ich möchte Ihnen wissen, was man davon ableiten kann. Es ist kein Mundgeruch so, wie wenn man ein Fleischstickel über die Nacht im Mund hat und es fault dann kein Fäulnis, sondern es ist unbeschreiblich. Ich kann nur sagen, es ist wie tot. Das ist wie tot. Mhm. Können Sie als Spezialistin da was ableiten oder ist schon. Das zu einfach?
Also erstens einmal schaue ich mir dann einmal die Zunge an, so wie ich es zuerst gesagt habe. Man schaut einmal, wie ist der Belag und wahrscheinlich ist in diesem Fall dieses Patienten der Belag sehr dick. Ja? Das heißt, es besteht Feuchtigkeit, ja? Das heißt, Qi-Stagnation, Feuchtigkeit, so wie man es zuerst, wie ich es zuerst aufgezeigt habe mit der müden Milz. Die Verdauung funktioniert nicht ordnungsgemäß. Ja? Auch, ja, dieser Patient hat wahrscheinlich diese Symptome der Depression, ja, möglicherweise, ja, also ein Zustand von Antriebslosigkeit oder von ich komme nicht heraus aus mir selber und ich bin mehr oder weniger in einer Opferrolle sozusagen drinnen. Ja, genau. Also da gibt es schon einen Zusammenhang, ja. Ja, ich würde in dem Fall beides machen. Ich würde akupunktieren, würde chinesische Kräuter verschreiben und unbedingt eine ordentliche Ernährungsempfehlung machen. Also weg mit der Milch in dem Fall auf jeden Fall, ja, und weg mit Fleisch auch.
Danke, bitte Herr. Und dann sind Sie
da. Mich macht sehr glücklich, dass ich erfahren habe, das abends Kochen glücklich macht. Denn ich esse abends gern warm. Und das freut mich, dass ich jetzt weiß, dass ich auch dadurch glücklich werde.
Wunderbar.
Na gut.
Außerdem bin ich auch Patientin und ich muss sagen, warum bin ich Patientin geworden? Ich habe ein bisschen eine Übernervosität gehabt, also etwas hat mich schnell aufgeregt. Das kann auch mit dem Altwerden zu tun haben, dass man ganz einfach nicht mehr so geduldig ist, wie man es früher mal war. Und dann habe ich noch dazu Leber, eine ganz schlechte Leberwerte. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, das könnte man ja mal probieren. Und für mich ist einmal etwas, was mir besonders gut getan hat, die ganze Atmosphäre, die damit verbunden ist. Man kommt zur Frau Doktor und es ist alles ruhig. Es sind keine Massenpatienten da. Man ist bestellt. Man kommt sofort ran. Man kommt extra in einen Raum herein. Und dort kann man mal so richtig erzählen. Und da wird zugehört, was halt selten ist, dass ein Arzt auch Zeit hat zum Zuhören. Ja. Und da kann man sich richtig einmal so von vornherein alles von der Seele reden. Und wie ich gemerkt habe, die Frau Doktor weiß ja da schon, wie sie mit dem Behandeln dann anfangen muss, gell? Wunderbar. Und es ist ja natürlich auch wunderschön, wenn man sich dieser Behandlung dann auch hingeben kann. Man liegt mit dort, Vertrauen. Es ist alles ruhig, man bekommt die Nadeln gesetzt, ne? Und es wird auch gesagt, für was diese Nadel, die jetzt da unten bei dem Knöchel so weh tut, die gerade gesetzt wird, für was die gut ist. Also wenn ich weiß, dass das jetzt für was gut ist, tut es auch nicht mehr so weh.
Wunderbar.
Danke. Ja,
sind ja in guten Händen. Und, wunderbar.
Also ich muss sagen, man muss halt auch daran glauben. Das ist ja eh klar.
Das bei allen Dingen
wahrscheinlich. Nein, das stimmt jetzt nicht. Man muss nicht unbedingt dran glauben. Ja?
Ich bin jedenfalls happy damit.
Wunderbar. Danke vielmals jetzt der Herr da vorne. Im roten Pullover. Ne, der und nachher Sie hinten.
Wie eng sehen Sie den Zusammenhang zwischen Qigong und Tai Chi? Ist ja fast eine ähnliche Form, aber doch anders.
Ja.
Haben Sie Tai Chi auch in Ihrem Bereich kennengelernt?
Ich bin Qigong-Lehrerin, habe mich für diesen Weg entschieden. Und der Unterschied ist einfach der, dass Qigong mehr in die Meditation geht. Ja. Und Tai Chi mehr in den, sozusagen, hier gibt es verschiedenste Übungen, es geht viel um exakte Abläufe und so weiter. Und Qigong, würde ich sagen, ist in einer gewissen Weise einfacher, sind einfachere Übungen und doch auch wieder nicht. Ja. Und vor allem geht es beim Qigong jetzt nicht um das, dass ich viele, viele, viele Übungen kann, sondern es reicht, wenn ich 2, 3 Übungen mache und die ritualisiere und täglich übe. Ja.
Dankeschön. Der Herr da hinten und jawohl, die Dame.
Vor ein paar Tagen habe ich zufällig auf Arte eine Dokumentation gesehen über Kräuter, Verwendung von Kräutern in Indien. Da ging es um Ayurveda. Mhm. Aber was mich sehr verschreckt hat, war, dass hier zum Beispiel durch diesen Trend auch in Europa zu Ayurveda und auch wahrscheinlich chinesischer Medizin der Bedarf an Kräutern dermaßen gestiegen ist, dass zum Beispiel in einzelnen Bergregionen in Indien zum Beispiel Kräuter bereits vom Aussterben bedroht sind. Wie weit trifft das für China auch zu, für die chinesischen Kräuter? Oder werden die dort alle industriell angebaut?
Ja, wir haben einen Pharmazeuten, den Magister Stöger, der in Taiwan eine riesige Plantage sozusagen in Aufsicht hat und dort das auch qualitätsmäßig kontrolliert wird und es dort sozusagen also dort gepflanzt wird. Ja. Genau, ja. Also wir beziehen die Kräuter von dort. Und es gibt natürlich schon, so wie ich zuerst erwähnt habe, dass man auch die Tiere nicht mehr verwendet. Ja. Geckos werden nicht mehr verwendet. Ja. Das macht man nicht mehr. Skorpione verwende ich einmal im Jahr, ja, wenn es wirklich notwendig ist.
Bitte sehr.
Meine Frage wäre, was halten Sie von Meridianübungen? Da gibt es ein Buch von der Frau Fischereska, glaube ich, heißt es. Und die hat für jeden Meridian spezielle Übungen. Und halten Sie etwas von dem?
Ja, im Sinne von Gymnastik würde ich sagen eher. Ja, also Qigong ist mehr, da geht es um meine Haltung oder meine Lebensweise, und Meridianübungen würde ich eher in die Richtung von gymnastischen Übungen in diese Richtung hineingeben, was auch gut ist.
Mhm, ja. Und dass die Energie wieder fließt, dass natürlich, da Blockaden dadurch gelöst werden schon.
Aber man sollte dann, wenn man Qigong macht, mit der Zeit irgendwann einmal von dieser Zielorientierung wegkommen, dass ich sage, ich mache jetzt eine Übung für die Leber oder ich mache jetzt eine Übung für die Niere, weil, sondern ich übe.
Mhm. Ja, genau. Okay, danke schön. Bitte.
Die Dame vorne. Ja.
Es gibt ja auch die europäische traditionelle Medizin. Kann ich die vergleichen mit der chinesischen?
Es ist so, also ich bin natürlich jetzt groß geworden mit den chinesischen Heilkräutern und habe mir schon vor 2 Jahren überlegt, ob ich jetzt diesen Weg noch gehe. Und in kleinen Schritten mache ich es auch bei einfachen Rezepturen. Aber mein Vertrauen und meine Erfahrung liegt jetzt in der chinesischen Heilkräutertherapie, und von dem möchte ich jetzt auch nicht abkommen.
Aber ja. Kann man es vergleichen? So vom
Naja, es gibt einige Substanzen, die man einfach nicht ersetzen kann. Das ist jetzt die sind die ganzen Ginseng-Varianten, die braucht man, da gibt es jetzt kein Äquivalent dazu. Oder eben diese ganzen Bluttonikas für den Leber-Qi-Fluss. Hier ist es auch schwierig, dass man es übersetzt, ja. Aber es gibt natürlich, wenn man es gibt genau diese Richtung, dass ich jetzt eine Diagnose stelle und ein Disharmoniemuster feststelle und entsprechend dieses Disharmoniemusters dann eine westliche Rezeptur zusammenstelle. Ja. Aber bei richtigen, ernsthafteren Erkrankungen ist es immer noch notwendig, dass man zur chinesischen Rezeptur greift.
Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass die Kräutertherapie, da werden 8 bis 15 verschiedene Kräuter verwendet. Mhm. Und das wird dann lange gekocht und in Flaschen so angeboten. Ja. Gibt es bei uns auch schon?
Oder? Ja, bei uns gibt es jetzt 3 Arten von Zubereitungen. Das ist die, von der du gesprochen hast, ist die Decoctio, das ist diese Abkochung der Rohdroge. Und da sind die Apotheken schon ganz gut geschult. Jetzt auch in Linz gibt es 2 Apotheken, die das machen. Mhm. Also wo man alles hineingibt in den Topf, entsprechend halt der Vorschrift, wie lange man was kochen darf oder muss. Mhm. Ja. Und es wird dann 2-3 Stunden gekocht und dann den Sud ist dann die sozusagen das Extrakt ist dann die Therapie.
Aber das sind 15 Kräuter, das ist schon ganz schön.
Ja, 15 Kräuter ist jetzt sehr selten, aber meine Rezepturen sind vielleicht 10 bis 12.
Okay. Ja. Ja, ich meine Kräuter aus dem Garten alle einfach trocknen und dann tue ich es auch.
Ja,
und jetzt habe ich immer noch den ganzen Winter, habe ich das genossen.
Ja,
also, ja, bitte.
Welche Apotheken sind das in Linz? Die Schutzengel und die Resch-Apotheke, mit denen
Resch, ich welche
Resch
ist das?
In Urfa.
Ah,
wo? Geht da beim Berner Scheckplatz.
Ah, danke.
Der Herr da hinten.
Darf ich zur Ernährung noch was fragen? Ich bin aufgewachsen unter dem Slogan, trink Milch, du bleibst gesund. Bei uns ist ja diese Milchskepsis nicht so aktuell. Stimmt das? Das ist jetzt meine Frage, dass es in China einen sehr hohen Laktoseintoleranzanteil gibt. Und
das ist
der Grund dieser Skepsis.
Aber das ist nicht der Grund.
Das ist nicht der Grund.
Ja. Okay. Das ist nicht der Grund.
Sondern?
Der Grund kommt aus dem Konzept, das ich zuerst versucht habe zu erklären, dass Milchprodukte einfach kalt sind, ja, Feuchtigkeit machen und Qi-Stagnation machen. Und wenn der Meridian nicht gut durchflutet ist, dann hat es viele nachhaltige Auswirkungen. Ja. Es wird die Haut nicht gut ernährt, viele Ekzeme zum Beispiel beruhen auf dieser inneren Feuchtigkeitsansammlung, ZB.
Die Laktoseintoleranz wird ja bei uns jetzt geradezu auch eine Kultkrankheit.
Ja, das ist
ja, das ist ja ganz, ganz.
Hier gibt es auch eine ganze Palette, ja, von bis, ja. Diagnostiziert und trotzdem kein Symptom oder umgekehrt, ja.
Ich bin Liebhaberin von heißer Milch mit Honig zum Schlafen gehen. Ist das jetzt
lebenswert? Naja, zweimal in der Woche erlaube ich dir.
Nein, ich liebe das. Ich habe sogar mal gelesen, dass das schon eine Wirkung hat, dass man gut und ruhig schläft.
Ja, darum sage ich das. Man darf das jetzt nicht wie im Sinne des Yin und Yang Konzepts, es ist nie so dual zu sehen, so ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Okay. Und die Menge ist die,
ja, so ein schönes Glas,
ist der Weg, ja.
Und also, muss ordentlich heißen. Der Herr, bitte.
Ich habe schon in den 90er Jahren in China, ich habe viele Reisen dorthin gemacht, war ich begeistert, weil ich keine fettleibigen, also dicken Leute sehen konnte. Mhm. Das hing wohl mit der Ernährung zusammen. Mhm. Zum einen hat mir gefallen, viele Chinesen sitzen um den runden Tisch und nehmen sich zentral von den Tellern kleine Häppchen von dem, was sie vertragen und mögen. Ja. Das war hervorragend. Viel besser als unser Riesenschnitzel. Ja. Jeder kriegt das ein Riesenfleischstück am Teller.
Und das ist ganz viel Chili,
das heißt,
drinnen,
ist
oder?
Das ist einseitig. Also ich hatte gefürchtet, ich werde mir in China den Magen verderben. Das Gegenteil war der Fall. Mit diesen warmen Suppen in der Früh, beim Frühstück, diese Gemüse, diese vielen warmen Gemüse. Ja. Aber meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Bei einer Busfahrt hat mir eine junge Chinesin erklärt, ja, der chinesische Arzt wird bezahlt, solange sein Patient gesund ist.
Ja, das ist.
Jetzt wäre jetzt aber wirklich meine Frage. Also Ernährung ist mal logisch, ist ein wesentlicher Baustein, gesund zu bleiben. Was macht der chinesische Arzt tatsächlich vielleicht besser in der Vorsorge, damit sein Patient gesund bleibt? Und im Übrigen.
Und lange lebt. Und
zu Ihrem Vortrag, der hat mir gut gefallen, kann ich nur sagen, Shishi.
Danke.
Dankeschön.
Ja, was macht er? Ich meine, mittlerweile würde ich fast sagen, also ich war 2 Monate in Chengdu in einem TCM-Hospital und war eigentlich anfänglich entsetzt, ja, über die, das läuft in der Ambulanz so ab wie bei uns, wo 100 Patienten behandelt werden, durchgeschleust werden, die Klimaanlagen buhren und überall stecken die Nadeln und der Wind tritt ein, also alle diese Dinge, die man in der TCM lernt, dass man nicht machen sollte, passieren dort. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der chinesische Arzt immer alles besser macht. Sie haben viel Erfahrung, ja, unglaublich viel Erfahrung. Ich war dann auch in der Kräuter, bei einem Kräuterarzt. Also dort in China wird ja unterschieden zwischen, da gibt es den Arzt für Akupunktur und es gibt den Arzt für die Kräuterheilkunde. Und die haben wirklich unglaublich viel Erfahrung und viele Erfolge, ja. Aber die dosieren, wenn ich diese Dosierungen auf unsere Patienten übertragen würde, dann kann man sich das gar nicht mehr leisten, weil das so hohe Dosen sind, die wir wahrscheinlich auch nicht vertragen.
Ich wollte noch einmal das ergänzen, ein bisschen ruhiger, was ich vorher gesagt habe, weil mir fällt einfach auf, dass ich dort, wo viel Feuchtigkeit in der Luft ist, einfach mir wesentlich besser erholen kann. Und ich glaube, das könnte man medizinisch nachweisen, dass das allen so geht. Und das würde nämlich bestätigen, was Sie gesagt haben, dass Qi eigentlich übersetzt Dunst, Hauch, Atem bedeutet. Und eigentlich dieses Bild vom Fluss, ich glaube, das würde wörtlich nehmen. Also dort, wo Wasserfälle sind, wo viel Feuchtigkeit in der Luft ist, selbst wenn man sich unter die Dusche stellt, müsste man diesen Qi-Effekt wirklich spüren können. Und ich halte das einfach nicht für Energie, weil wir machen einen riesen Fehler, wir legen uns mit Physikern oder Chemikern oder studierten Leuten, die wirkliches Wissen haben, an, wenn wir von Energie reden, aber Erholung meinen eigentlich. Also eine Hochspannungsleitung über mir hat Energie, aber die macht mir keine Erholung. Die vermindert meine Erholung. Ich bin ein lebendes Wesen. Wenn meine Erholungsfähigkeit am Ende ist, dann wird das gefährlich. Und ich glaube, das ist dringend, dass das in die Wissenschaft Einzug erhaltet und in unser aller Bewusstsein, weil es gibt Bestrebungen, dass man Handys bald über Tesla-Technik einfach an Ladestationen wireless laden kann. Das heißt, man möchte die positiven Ionen, das Gegenteil davon, noch viel mehr in unserer Gesellschaft etablieren. Und viele Menschen, die am Rande sind, werden belächelt. Ah, du spürst den Strom in der Leitung und du kannst ihn nicht erholen und sowas. Und haha, ich kenne zwei Leute, die sind verstorben mittlerweile an dem. Und ich fürchte, das könnte zunehmen, weil es uns nicht klar ist. Die Chinesen haben ja keine negativen Ionen messen können. Wir haben Messgeräte für sowas. Wir könnten das messen. Eine negative Ionen, das ist eine technische Frage, das zu messen. In der Luft viele negative Ionen, gute Erholung. In der Luft viele positive Ionen, schlechte Erholung. Und das wäre jetzt die Frage, ob ihr das in eurem Leben bestätigen könnt eigentlich. So einfach, so simpel irgendwie. Aber es tut mir leid, ich bin selber nicht in Harmonie. Und das spürt sie wahrscheinlich. Aber ich möchte mich sehr bedanken. Ich habe sehr viel gelernt von Ihrem Vortrag.
Danke.
Es war wirklich sehr toll.
Danke. Danke. Freut mich.
Dankeschön. Mhm. Danke für das Lob. Die Dame, glaube ich, war...
Ich wollte, aber Sie haben das eigentlich eh schon beantwortet. Ich wollte nur wissen, Sie haben gesagt, Sie waren zuerst entsetzt, wie Sie da in Chengdu im Spital gearbeitet haben. Aber anscheinend haben Sie das dann revidiert durch diese Kräuterexperten und durch die Akupunkturexperten.
Ja, natürlich schon durch die Punkteauswahl, die Sie dann verwendet haben, wo einfach.
Aber von den Zuständen viel sozusagen.
Da ist, ja, die Zustände, ja, genau. Und was natürlich auch zu sagen ist, dass in China aktuell eine spezielle Qigong-Methode gar nicht erlaubt ist. Also hier geht es auch darum, dass man, dass sie sehr wohl wissen, von der Führung her, dass Qigong eine Möglichkeit ist, auch zu stärken, und das will man vielleicht nicht immer haben, ja. Also hier ist es ein bisschen kritisch, ja.
Bitte sehr.
Ja, unsere liebe Gastgeberin, die Frau Schulz, hat gestanden, dass sie was ganz Verbotenes macht zum Einschlafen. Milch mit Honig.
Machen Sie aber das auch?
Wir haben heute auf einer Tabelle gesehen, eine Empfehlung, die ich für Sie nehmen würde, die erlaubt ist. Ein Glas Rotwein.
Ja, also dazwischen. Also einmal Honig und einmal Rotwein. Okay, abwechselnd. Danke vielmals. Das werde ich beherzigen. So, da hinten ist noch eine Dame. Moment, kommen Sie ein bisschen nach vor. Bitte kommen Sie nach vor.
Ich für meinen Teil liebe auch Honigmilch, aber nachdem ich jetzt keine Milch mehr trinke, habe ich mir gedacht, okay, Reismilch hat man zu Hause, ähnliche Hafermilch, was immer auch. Und das wirkt genauso, schmeckt vielleicht sogar besser, Kokosmilch, was immer, schmeckt ganz genauso. Und wenn Sie aber wirklich Kuhmilch bevorzugen, dann doch mit einem Pfeffer dieses Schleimende ein bisschen neutralisieren, aha, beziehungsweise auch Kardamom müsste in die das Richtung
Kardamom
gehen.
Kardamom verwende ich sehr genau, gerne.
Genau, und ja, schmeckt auch sehr, ja, fein. Und das andere, was ich noch sagen wollte, eben von dem Ansatz her, dass die chinesischen Ärzte eben für die Patienten was tun. Und da hat ich mein Hirn einmal das ein bisschen umgeschlagen. Und ich habe mir gesagt, okay, ich tue nicht etwas gegen die Krankheit, sondern für meine Gesundheit. Und damit, wenn ich war einmal ernsthaft krank, unerwarteterweise. Und dann haben wir gesagt, da musst du was dagegen tun. Nein, ich stärke meine Gesundheit. Und da ist man positiv eingestellt statt negativ. Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, danke schön.
Okay, danke schön.
Ist die chinesische Medizin eher doch schon vorbeugend oder erst reparierend?
Naja, summa summarum jetzt, um zum Abschluss zu kommen, würde ich schon sagen, dass die DCM schwerpunktmäßig in der Prophylaxe ganz viel erreichen kann und schon auch, so wie ich es zuerst erwähnt habe, bei Diagnosen, wo man oft in der Schulmedizin wirklich ansteht, wo man einfach durch diesen anderen Zugang, durch diesen, sage ich jetzt, im vernetzten Denkzugang, der in der Synthese beheimatet ist, kann man wirklich, wirklich ganz viel erreichen. Ja? Von Rheuma angefangen bis über was, wo natürlich die TCM ansteht. Wo sie nicht in dieser Wirkung so stark sein kann, ist jetzt die Chemotherapie. Ja? Also Chemotherapien gibt es jetzt nur ganz wenig Substanzen, die man sozusagen in die Rezeptur hineinbauen kann, aber die niemals so einen starken Effekt haben wie die Chemotherapien, die jetzt entwickelt worden sind. Ja. Aber es gibt sonst kaum Ausschlussdiagnosen für die TCM.
Ja. Was mich auch noch interessieren würde, was ist jetzt in diesen Zigarren für...
Also es kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, was da drinnen ist, sondern es geht hauptsächlich um die Zufuhr der Wärme.
Ja. Aha.
Also es ist ein Beifuß drinnen.
Beifuß, genau, okay.
Genau.
Hat da nicht eine chinesische Forscherin den Nobelpreis bekommen?
Ja, Beifuß hat auch die Wirkung, dass es Blut bewegt. Ja, dass es Blut nährt und Blut bewegt. Aber der wesentliche Teil, der wesentliche
Beifuß.
Ja, der wesentliche Effekt ist die Wärme.
Okay.
Die Wärme,
ist die Wärme so wie mit der Ohren. Wachs, glaube ich, nicht?
Ja, das ist wieder was anderes.
Ja, aber das hat
man auch gemacht.
Genau.
Also, hier geht es einfach um Yang-Tonisierung, ja.
Die Dame, ja?
Mich würde interessieren, die Akupunktur mit Nadeln. Ich war vor ungefähr 15 Jahren zeitlang bei einem Akupunkturarzt, also einem chinesischen Arzt. Und er hat angefangen mit wenigen Nadeln. Und je länger die Therapie gegangen ist, umso mehr Nadeln wurden es. Mhm. Und ich habe dann einmal gezählt, 35 Nadeln am ganzen Körper und zusätzlich auf einer Liege, wo so eine Rolle vor und zurück gegangen ist. Also das war für mich mit eine der schlimmsten Sachen.
Darf ich Sie was fragen, war das ein chinesischer Arzt?
Das war ein chinesischer Arzt, ja.
Genau.
Und das war für mich mit das Schlimmste, was ich je erlebt habe an Schmerzen. Ja. Und dann bin ich nie wieder hingegangen. Jetzt wollte ich Sie nur fragen, wie viele Nadeln maximal?
Also so wie ich das gelernt habe, meine Erfahrung zeigt mir immer mehr, umso weniger Nadeln, umso besser. Ja? Und in unserem Kulturkreis geht das so gar nicht wie in China. Also das habe ich auch gesehen, die nehmen dann hinten am Rücken den Blasenmeridian, da nehmen sie gleich einmal 10 Nadeln und sagen, do it, ja, und dann stichst du auf einem Punkt schon 10 Nadeln hinein und stichst den ganzen Rücken ab. Mhm. Ja. Das ist für unsere Kultur, das kann man nicht so übersetzen.
Dankeschön.
Und bei uns anwenden. Das.
Können Sie das erklären mit dem Beifuß? Das würde mich interessieren auch.
Bei dieser Zigarre da drinnen, da ist ein Beifuß drinnen, der das Blut bewegt und somit blutbewegend und Wärme hinzufügend ist. Aber dieser andere Beifuß, das ist Artemisia annua herba, Ching Hao, da hat es den Nobelpreis bekommen, das gehört zu den hitzekühlenden Substanzen und das ist eine Substanz, die bei Malaria eingesetzt wird.
Okay.
Ja, das aber das sind zwei verschiedene.
Okay.
Ja, und das war der Nobelpreis vom letzten Jahr von einer Medizinerin und Pharmazeutin, die das über Jahrzehnte lang geforscht hat.
Ja, danke
für und wird heutzutage eingesetzt.
Danke.
Perfekt.
So, eine Gelegenheit gibt es noch. Ein oder zwei Fragen. Sie haben noch die Chance.
Ja, darf.
Bitte.
Eine kurze Frage und Ergänzung. Weil ich habe mir das selber immer überlegt, die Empfehlung, man sollte ab 18 Uhr nichts mehr zu sich nehmen, ist ja im Prinzip eine theoretische Empfehlung. Ich habe dann an diese Länder gedacht, wie Südspanien, Argentinien, wo ab 22 Uhr erst das Essen beginnt. Ja. Und dann haben wir gedacht, na gut, es hängt davon ab, wann man dann letztendlich aufsteht und das Ganze verschiebt sich dann wieder um einige Stunden.
Die Länder haben andere klimatische Verhältnisse zum Beispiel.
Das ist der Grund, weil bei uns wird das wahrscheinlich stimmen, aber in diesen Ländern, wenn man...
Ich meine, 18 Uhr ist vielleicht ein bisschen zu streng, aber bei uns verlagert sich das sehr oft, dass die Menschen von der Arbeit nach Hause kommen und dann gibt es das große Belohnungsszenario sozusagen, oder?
Ja. Machen wir den Kühlschrank nochmal auf.
Ja, genau.
Bitte sehr.
Guten Abend, ich habe eine sehr individuelle Frage. Ich habe eine
chronische... bitte das Mikrofon.
Ja, eine chronische, glaube ich, ich weiß nicht genau, eine Nebenhöhlenentzündung, wo auf der rechten Seite meine... ich spüre hier geschwollene, keine Ahnung, Nervenstränge oder Adern und so weiter. Mhm. Und habe zusätzlich jetzt auch noch zusätzlich seit einiger Zeit verschleimte Bindehaut im Auge. Mhm. Und die Schmerzen gehen auf dieser Seite nicht mehr weg. Und die traditionelle Medizin hat mir noch nicht helfen können.
Bitte halten Sie das Mikrofon.
Ob Sie vielleicht einen Tipp hätten, in welche Richtung ich mich behandeln lassen könnte.
Ja, es ist der Ausgang. Darf ich fragen,
der Ausgangspunkt
ist Sie haben Kieferhöhlenentzündungen oder Stirnhöhle oder was?
Nein, ich weiß es nicht. Es ist so, dass ich schon Schleimbildung im Hals und im Gaumen und so weiter und Nase auch, aber in erster Linie zieht es sich hier auf der rechten Seite bis in die Mitte des Hinterkopfs.
Ich meine, das müsste man sich genauer anschauen jetzt, aber das ist eine Disharmonie, die ich sage jetzt mal täglich in der Praxis sehe. Ja, also hier würde man einmal über den Dickdarmmeridian versuchen, da einmal Bewegung hineinzubringen und auch dann die Leber und die Gallenblase entstauen, weil das seitlich gelagert ist und alles, was seitlich im Kopf ist, wird zugeordnet dem Funktionskreis der Leber und der Gallenblase. Also da müsste man das ein bisschen genauer anschauen und die Ernährungsempfehlung geht natürlich auch wieder in die Richtung, dass man nicht so viel schleimende Sachen isst. Ja.
Und welche stark entschleimende Mittel könnte man zu sich nehmen, um dem entgegenzuwirken?
Ja, eher das, dass man das weglässt, was schleimt. Ja, also Süßigkeiten in Kombination mit Milchprodukten und natürlich viel Gemüse, gedünstetes Gemüse und Getreide. Aha. Ja, und schon viel warmes Wasser auch. Also es geht schon auch um trotzdem eine Flüssigkeitszufuhr, damit sich der Schleim bewegen kann. Und das ist eine Schleimstockung hier und da muss man eine Dynamik hineinbringen, indem man auch Flüssigkeit wirklich ausreichend zuführt im Sinne von lauwarmem Wasser jetzt. Ja. Aha, gut.
Danke sehr.
Bitte.
So, eine Frage geht sich noch aus. Alles gesagt, also noch eine Frage bitte.
Zum lauwarmen Wasser. Bei uns im Westen heißt lauwarmes Wasser trinken, das schwemmt aus. Da werden Mineralien ausgeschwemmt. In der TCM ist es ganz anders. Wie muss man das jetzt verstehen?
Ja, von Ausschwemmen sprechen wir jetzt nicht unbedingt in der DCM, sondern es geht einfach um Auffüllen. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Yin-Mangel hat, dann hat man Trockenheit, dann braucht man Flüssigkeit, damit das wieder die Trockenheit wieder behoben wird. Ja, auch beim Schleim braucht man Flüssigkeit, weil die Schleimstockung das impliziert, dass es einfach eine Stockung ist. Und hier braucht man Bewegung einerseits und natürlich klare Flüssigkeit, ja, und keine Fruchtsäfte und dieses ganze Limonadezeug.
Wir haben chinesische Bekannte und die trinken ja nur abgekochtes Wasser. Ja. Und ich habe dann einmal mit einer Ernährungsberaterin bei uns gesprochen und die hat gesagt, das ist nicht gut, wenn man das macht. Wenn man das die ganze Zeit trinkt, dann...
Ja, man kann sich auch überfüllen mit Wasser, das ist richtig, ja, weil es dann auch so zu einer Disharmonie kommt. Aber ich würde sagen, 2 Liter Wasser ist jetzt genug, außer in speziellen Situationen, wo man viel schwitzt.
Aber Sie als Ärztin unterstützen das nicht, dass das Wasser ausschwemmt?
Nein, das ist keine Kategorie unbedingt, die wir so...
Dankeschön.
Ja, da haben wir noch eine kleine Frage noch zum Abschluss.
Ab und zu einmal mag ich ganz gerne einen Fruchtsaft und ich ernähre mich eigentlich warm. Tut das Erhitzen von Fruchtsäften das so ein bisschen günstiger machen?
Ich meine, ab und zu, das ist in Ordnung.
Ja, das war jetzt gezielt eine Frage. Danke.
So, wenn die Patienten sagen, ich trinke gerne einen warmen Kaffee in der Früh, ist das schon ausreichend.
Okay, dann herzlichen Dank für Ihre vielen Fragen und Ihnen für die tolle Beantwortung. Und wir haben jetzt sehr viel, also ich habe sehr persönlich sehr viel gelernt. Werde ein bisschen dranbleiben und mich weiter informieren. Naja, Reismilch, ich liebe Kuhmilch. Also das ist aber das bis jetzt tut's mir doch gut. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich möchte Ihnen noch den nächsten Kepler-Salon vorstellen. Der ist kommenden Montag zur selben Zeit hier im Raum am 6.2. Das Thema ist Flüchtlinge und Geflüchtete. Wer kam 2015 nach Österreich? Isabella Buber-Enser, eine Mathematikerin und Demografin sowie Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger werden referieren. Ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes und interessantes Thema. Wir freuen uns, wenn Sie wieder da sind, wenn Sie wieder dabei sind und vergessen Sie nicht, dass Sie auch einen Beitrag leisten könnten. Danke vielmals. Wiederhören.